Dieser Podcast wird unterstützt von DM Bio. Kaugummi-Eis und Köfte, Feldsalat und Ravioli aus der Dose. Der Volksmund sagt, du bist, was du isst. In Toast Hawaii stelle ich meinen Gästen viele Fragen, die sich nur ums Essen drehen. Fast nur. Das erste Essen, an das sich mein heutiger Gast erinnert, ist der Schokoladenpudding ihrer Oma. Auf den Tupoka Ogette aber eine Weile verzichten musste, als sie mit ihrer jungen Mutter kurz vor der Maueröffnung aus Ost-Berlin in den Berliner Westen ausreiste. Ziemlich Hals über Kopf. Plötzlich war so vieles anders. Auch das Essen im besetzten Haus, aber man gewöhnt sich an alles. Woran sich das 1980 in Leipzig geborene Mädchen nicht gewöhnen konnte, waren die abfälligen Bemerkungen anderer Kinder. Na, wann gehst du wieder nach Hause? Oder wie ist es im Dschungel? Tupoka fühlte sich kein Deut weniger sächsisch als die anderen. Warum auch? Nur weil sie schwarz war? Ihr Vater kam als Elitestudent aus Tansania in die DDR. Reichte das wirklich schon, um anders zu sein? Das Ausgegrenztwerden blieb, auch im Westen. Aber aus Tupoka wurde ein selbstbewusstes Kreuzberger Girl, das Trompete spielte und alle Werbespots auswendig konnte. Heute ist sie selbst Mutter, eine vielbeachtete Autorin, die sich auf nachvollziehbare und ungereizte Weise mit Rassismuskritik beschäftigt, ihre Thermoskanne beschriftet, für sich und ihre Familie überflüssigerweise ein Nacho-Set anschaffte und Apple Crumble mit Vanilleeis liebt. Okay, wer nicht? Herzlich willkommen, liebe Tupoka.
Dankeschön. Danke, dass ich hier sein darf.
Und du hast mir eben, weil wir über deinen Namen gesprochen haben und darüber, dass ich diese Aneinanderreihung der Buchstaben so schön finde, hast du mir auch gleich eine Art von Übersetzung gegeben, dass dieser Name etwas bedeutet.
Ja, der bedeutet, die das Glück ins Haus bringt. Und ich habe das lange nicht gewusst und irgendwann, als ich angefangen habe, mich mit Identität zu beschäftigen und so weiter, eben auch mit dem Namen. Und ich bin inzwischen sehr dankbar, dass ich diese Aufgabe mitbekommen habe von meinen Eltern. Ich kann es aber nicht für jeden Space garantieren, muss ich gleich sagen.
Jetzt gerade, jetzt in dem Moment, wo fällt mir nämlich auch erst ein, nachdem ich mich jetzt so zu Ende gefreut habe darüber, dass das natürlich auch klar, das ist auch ein Druck, so einen Namen zu haben.
Das ist eine Ansage auf jeden Fall.
Wie heißt du, Bettina? Das heißt, die, die den Streit schlichtet. Ja, dann bitte, komm.
Genau. Also
der Name als Aufgabe.
Der Name ist Programm, ja. Also wie gesagt, ich finde es inzwischen schön. Ich habe lange mit dem Namen gehadert. Nicht, weil ich ihn nicht schön finde, sondern weil das Feedback immer war, das kann man nicht aussprechen, das ist super schwer. Es gab irgendwie lauter Verhunzelungen bis heute. Und ich wollte lange gerne Anna heißen oder Sarah. Mhm. Aber als ich dann auch diese Bedeutung kennengelernt habe und mich intensiver mit Empowerment und Identität und so weiter auseinandergesetzt habe, sehe ich das jetzt anders. Anna und Sarah sind sehr schön, aber Tupoka hat was. Und ich bin sehr froh.
Ich glaube, Anna und Sarah sitzen oft mit Max zum Beispiel zusammen. Und dann sagen sie sich, ey, würden wir doch bloß Tupoka oder irgendwie anders heißen.
Meinst du?
Weil in meiner Klasse gibt es 12 und in deiner 8. So, Cordula hatte ich damals eine Klassenkameradin, die sehr darunter litt, dass niemand anders Cordula hieß.
Ja, ja.
Und wir waren, weiß ich nicht, 3 Sabines und 2 Susannes und so, ne? Also, aber wir sprechen ja hier heute übers Essen, hauptsächlich jedenfalls, wobei ja rechts und links des Weges ganz viele Geschichten dadurch hochkommen. Was hast du heute schon gegessen?
Heute habe ich morgens Sojajoghurt mit so Kakaonips gegessen. Das ist gerade, da stehe ich gerade total drauf. Und ein bisschen Obst. Genau, das war mein Frühstück.
Knabberst du die oder lutschst du die?
Diese Kakaonips, die habe ich so drüber, wie so eine Bowl oder so.
Und Müsli. Lutschst du die oder knabberst du die?
So.
Weil die sind ja so ein bisschen crunchy.
Genau, ich beiß da drauf. Ich finde das gut. Also als Ergänzung zu dem Joghurt, der dann so sämig ist.
Und ich Soja, ich muss sofort reingrätschen. Und Soja-Joghurt, es gibt ja inzwischen auch diverse Produkte.
Ja.
Also ganz, ganz früher mal schmeckte es mir nicht. Irgendwann habe ich aufgehört, das zu probieren, weil ich Alternativen gefunden habe, die mir von vornherein richtig gut schmecken. Würdest du sagen, dass Soja-Joghurt für dich eine Alternative war, an die du dich gewöhnt hast, oder bist du richtig Fan?
Ich bin inzwischen Fan. Ich habe auch nur eine kleine Umstellung gebraucht. Und ich bin halt laktoseintolerant. Das war ganz lange unerkannt. Und deswegen war das für mich auch so ein Game Changer, was meine gesamte Verdauung und so weiter betrifft. Und mir geht's damit gut. Und inzwischen feiere ich sehr, ohne jetzt irgendwelche Marken zu nennen, aber ich feiere alles, was so mit Mango oder Vanille zu tun hat. Und da die Soja-Varianten mag ich sehr. Ich mag aber auch laktosefreie Varianten.
Mhm. Und diese Laktoseunverträglichkeit, kaum jemand traut sich das irgendwie, ne, so, weil vor einigen Jahren war es dann Laktose oder Fructose, Unverträglichkeit und so weiter. Und nichtsdestotrotz kann es gar nicht schaden, vielleicht nochmal zu erzählen, wie die sich bemerkbar gemacht hat. Denn es könnte ja sein, dass unter unseren Hörerinnen und Hörern auch jemand ist, der gar nicht drauf kommt, da einen Zusammenhang herzustellen.
Also ich habe das nicht so extrem und interessanterweise haben wir das alle. Also mein Mann hat das, meine Kinder haben das. Ich habe einfach Verdauungsschwierigkeiten. Also ich habe Durchfall, ich habe Magenschmerzen, ich habe Übelkeit und das wird schlimmer, desto weniger verarbeitet diese Milch ist. Also wenn ich rohe Milch geht überhaupt gar, also Kuhmilch geht überhaupt gar nicht quasi. Ich liebe Kaffee, also ohne Kaffee geht bei mir kaum etwas und Kaffee mit Milch aber. Und ich habe mich, also mir wurde danach immer schwindelig und übel und so weiter. Und ich dachte ganz lange, das hängt an dem Kaffee, liegt an dem Kaffee, aber es lag an der Laktose in der Milch.
Interessant, ja. Okay. Dann wann hast du das herausgefunden?
Ich weiß nicht, also bestimmt 10, 15 Jahre oder so. Aber ich bin ja auch schon Mitte 40, das heißt, es war schon eine Weile.
Rein
rechnerisch gesehen, also habe ich schon lange,
also
wie lange damit gelebt.
Also du bist, genau, okay, ja, du hast eine Weile damit gelebt, du hast eine Weile einfach bestimmte Lebensmittel vielleicht instinktiv gemieden oder vielleicht auch die falschen gemieden oder keine Ahnung. Und dann irgendwann, und seit du es weißt, ist es für dich eine Art von Befreiung. Und von Jahr zu Jahr werden ja auch die Produkte besser, die Menschen mit irgendwelchen Unverträglichkeiten entlasten können. Ne? Also wirklich richtig gute Alternativen. Gut, und was kam dann? Also das Frühstück ist klar. Und wann frühstückst du mit deiner Familie? Ganz früh morgens?
Genau, mein Sohn. Ich habe einen schulpflichtigen Sohn. Und das war irgendwann heute Morgen um 7:30 um diese Zeit. Und dann habe ich viel Homeoffice heute gemacht. Es stand extrem viel an. Und dann vergesse ich oft zu essen. Also ich bin dann so, dass ich so drin bin und dass ich irgendwie, also ich bin ein Workaholic, selbstbekennende. Und dann sitze ich und arbeite und arbeite und ich gehe manchmal noch nicht mal auf Toilette. Das ist total absurd, obwohl ich dann irgendwie eine Stunde lang schon muss, gehe ich nicht und sitze. Und ich habe mit meinem Mann, mit dem ich ja zusammenarbeite, die Verabredung, dass er dann immer mal, damit ich nicht so unterzucker, weil irgendwann unterzucker ich total und dann werde ich super grantig und dann ist es einfach nur, dass ich hätte was essen müssen. Und dann hat er mir heute um 1 so kleine Schnittchen gebracht.
Ja. Interessant. Mir würde das im Leben nicht passieren, dass ich vergesse zu essen, weil mir dann auch gleich so ein bisschen... Also das ist so ein aggressives Hungergefühl, das gleich da ist. Und das ist so ein bisschen, als würde jemand von innen mit so langen Nägeln kratzen. So.
Absolut.
Dass ich so denke, ey, wow. Und dann werde ich auch schlechter beim Arbeiten. Das ist bei dir offenbar nicht der Fall.
Na, irgendwann schon, doch, auf jeden Fall. Aber ich kann ziemlich lang über diesen Punkt hinübergehen. Also gar nicht so bewusst, aber ich bin dann so in so einem Flow drin. Mhm. Und ich liebe eigentlich auch diesen Flow. Und das Abarbeiten und meine Listen. Und dann sitze ich da in so einem Kokon. Und das ist, also es ist wirklich keine bewusste Entscheidung. Und ich verpasse diesen Punkt dann einfach manchmal, wo es kippt und wo ich merke, ui. Und dann stelle ich auch manchmal, das ist total absurd, die Verbindung nicht her. Dann sage ich so, ich weiß nicht, was mit mir ist, aber irgendwie.
Ich weiß nicht, was mit mir ist.
Und deswegen haben wir diese tolle Verabredung, dass jeder hat ja so Teilleistungsstärken in so einem Team. Und genau.
Aber lass uns doch da anfangen, wo dein Leben losging. Geboren 1980 in Leipzig. Deine Mutter, wenn ich das richtig gerechnet habe, war, was nicht untypisch ist für DDR-Eltern, recht jung.
Ja, die war
20 oder 18 sogar nur. Hat auch noch studiert wahrscheinlich?
Genau, also die war sogar noch in der Schule. Die war stand hochschwanger an der Tafel und mit Wehen sogar an der Tafel
davon
hat gerechnet.
Foto?
Nee, aber es gibt diese Erzählung, gibt es auf jeden Fall, dass sie da mit Wehen stand und noch gerechnet hat. Also sie hat dann auch Mathematik studiert, also sie ist auf jeden Fall ein Mathe-Ass.
Und dein Vater war ein oder ist ein damals aber ein Student gewesen.
Ja.
Aus Tansania ein sogenannter Elite-Student, weiß ich nicht, weil die durften ja dann sozusagen einreisen. Was hatte die DDR davon?
Ja, also es gab ja so diese sozialistischen, wir haben es genannt, Brüderstaaten oder so. Mhm. Keine Schwesterstaaten, aber immer Brüderstaaten. Und wo dann quasi die in Anführungsstrichen Brüder eingeladen wurden. Und das hatte natürlich irgendwie auch mit sozialistischer Promo zu tun, mhm, quasi. Und dann wurden eben sogenannte Elite-Studentinnen eingeladen in die DDR, um dort studieren zu dürfen. Und natürlich auch so sozialistische Erziehung zu genießen und dann wieder, also die mussten dann auch wieder gehen und wieder zurück in ihre Heimatländer gehen und dann dort weiterleben.
Wie lange durfte er, also du bist gezeugt worden, auf die Welt gekommen, wie lange durfte er bleiben?
Er war da, ich glaube ungefähr bis ich 3 war. Ungefähr. Und dann war er aber noch in Westdeutschland und hat dort promoviert. Also er hat uns dann auch immer mal wieder besucht mit West-Süßigkeiten und West-Spielzeug und so. Das war mal ganz toll. Genau, und dann ist er, als ich 4 oder 5 war, ist er dann zurück nach Tansania gegangen.
Deine Mutter hätte auch gehen dürfen, aber dann hätte sie nicht wieder zurück in die DDR gekommen, ne?
Genau. Und es gab auch diesen Plan. Also sie hat schon überlegt, ob sie mit nach Tansania geht. Aber wie gesagt, sie war super jung. War dann irgendwie 21, 22, 23 und dann irgendwie ja mit der Option, du kannst dann da hingehen, weißt nicht, ob du zurückgehen kannst mit einem kleinen Kind, das hat sie sich nicht getraut.
Ja, ist nachvollziehbar. Mhm. Ja. Konnten die irgendwie in Verbindung bleiben?
Also das haben sie sich auch versprochen und das ich bin sehr dankbar, dass sie das auch gut einhalten konnten, auch ohne Internet über viele Jahre. Und eine der ersten Sachen, die wir gemacht haben, als wir dann in den Westen gekommen sind, ist, dass wir nach Tansania gereist sind. Da war ich 9 oder 10 und seitdem sind wir in gutem Kontakt.
Ach schön. Mhm. Das erste Essen, an das du dich erinnerst, ob nun aus Erzählungen anderer oder das ist ja dann irgendwie so eigene Erzählungen, irgendwas mischt sich dann ja auch manchmal. Ne?
Genau. Mhm. Ja, ich habe vorher darüber nachgedacht, weil ich das echt total spannend fand. Und dadurch, dass meine Mutter, wie gesagt, Studierende war und ich so oft kränklich, so in den ersten 2, 3 Jahren, war ich sehr viel bei meinen Großeltern. Und auch weil meine Mutter so jung war, ne? Und war ich viel bei meinen Großeltern und ich wurde mittags oft abgeholt von meiner Oma, von der Kita, also nee, es hieß gar nicht Kita, Kinderkrippe. Und meine Oma hat zum Mittagessen manchmal Schokoladenpudding gemacht. Und daran habe ich mich erinnert. Und das so als Mittagessen, also nicht als Nachtisch, sondern das war so ein Riesenteller Schokoladenpudding. Und das fand ich voll normal. Und jetzt habe ich das so erzählt, als ich mich hier vorbereitet habe. Und anscheinend ist das nicht so normal. Aber ich fand es toll. Ja, das ist sehr prägend gewesen.
Hast du deiner Mutter, ich meine, es handelt sich ja um ihre Mutter, hat dann irgendwie der Opa besser gekocht möglicherweise?
Nein, meine Oma kann super kochen. Also das ist gar, also ne?
Das war einfach, sie wollte was Gutes tun.
Genau, aber es gab viele verschiedene, ich meine in DDR gab es ja jetzt auch nicht so wahnsinnig viele verschiedene tolle Sachen zu essen. Und das war schon was Besonderes. Es gab jetzt auch nicht jeden Tag Schokopudding. Das war halt diese eine Sache, die mich so, an die ich so gedacht habe. Aber, also die kann fantastisch kochen, viele verschiedene Sachen. Aber das, was für mich als Kind in Erinnerung blieb, war Grießbrei oder Schokopudding.
Ja, lecker.
Oder eben so, das nennt man Eierkuchen. Das ist ja auch so eine Sache. Pfannkuchen, Eierkuchen, ich weiß nicht.
Lecker. Und die Süßigkeiten, die dein Vater, weißt du noch, was das war?
Ja, also ich habe immer Werbung gucken dürfen. Also es lief ja im Ostfernsehen, lief immer Westwerbung. Also nicht im Ostfernsehen, sondern im Fernsehen lief irgendwie vor den Nachrichten oder irgendwann abends lief Werbung. Ich weiß jetzt gar nicht, auf welchem Sender und wie auch immer. Aber es lief Werbung aus dem Westen und ich kannte die hoch und runter. Bis heute kenne ich auch noch diese ganzen Jingles und so weiter. Lila Pause zum Beispiel.
Lila Pause.
Die schönsten Pausen sind lila.
Das ist toll. Bis heute. Das darf man auch, glaube ich, heute singen, weil ich glaube, es gibt gar keine lila Pause mehr. Nein, das ist super. Weil lass uns über, genau, lila Pause war wirklich sowas, es war auch für mich damals revolutionär, stimmt. Diese kleinen Schoko, ja, es war nicht ein Schokoriegel, aber irgendwie doch.
Ja, irgendwie schon.
War wie so eine kleine Tafel Schokolade. Da gab es Noisette, sehr lecker, mit so einem orangen Schriftding da. Ja, ja, ja.
Und okay. Das war halt verknüpft mit Freiheit, ne? Und das mit irgendwie, mit allem Schönen. Und ich weiß, dass ich einmal, wir haben ja auch manchmal Westpakete bekommen und ich hatte so eine lila Pause. Und dann habe ich gewartet, bis dieser Werbeclip kam. Und dann zusammen mit diesem Clip habe ich das dann gegessen. So. Und ja, oder ich kann jetzt, weiß ich jetzt nicht diese ganzen Produktnamen, aber es gibt so Bonbons, wo man immer 2 davon essen muss.
Ja, wobei ja auch auch da, nimm zwei, habe ich auch schon. Ich hatte auch mal, es gibt ja so eine Kategorie, die heißt entweder oder. Mhm. Da habe ich das früher häufiger gemacht, dass ich gesagt habe, Team Gelb oder Team Orange bei einem Zwei.
Ah, schwierig.
Findest du? Für mich ist das eindeutig orange. Ah. Ich habe die Gelben immer, irgendwann habe ich mal jemanden kennengelernt, der nur die Gelben mochte. Das war die perfekte Symbiose. Mhm. Aber das so, die Gelben waren wirklich nur so Not, wenn man mal wirklich, über diese Gelben habe ich mich immer nur gefreut, wenn ich da so einen gefunden habe in so einem Schulranzen, mhm, so noch so ganz zerknüttelt, schon so weich und so Notsüßigkeit, dass man sagt, okay, bevor man gar nichts hat, nimmt man so einen alten Gelben, nimmt zwei.
Ich war nicht wählerisch. Für mich war das beides immer in Kombination, erst das eine, dann das andere.
Aha, ja, verstehe. Also das ist ja dann auch bei diesen Bonbons, es wird auch immer noch so sein, dass man aufpassen muss, ab dem dritten
dann der Gaumen zerschnitten. Ja, genau. Alles kaputt. Genau. Aber wie gesagt, ich habe ja auch immer so ganz wenig nur, weil das sollte ja ganz lange halten, weil das so was ganz Besonderes war.
Hat deine Mutter an den Wochenenden, sie war ja dann quasi Alleinerziehende, jedenfalls eine Weile, ne? Hat sie dann gekocht oder seid ihr so auf Brot und so weiter ausgewichen, ja, in deiner Erinnerung?
Also ich will ihr jetzt nicht... Oh Mann.
Jemand, also der eine gute Mathematikerin ist, muss keine gute Mathematikerin sein.
Ja, genau. Also das ist jetzt nicht so, dass jetzt, also so fürs so regelmäßig morgens, mittags Kaffee trinken, Abendessen, das waren so meine Großeltern. Da gab es so dieses sehr verlässliche nach Uhrwerk, wenn es auch abends Abendbrot.
Struktur, und klar. So. Ja, ja.
Genau, und mit meiner Mom war das etwas experimenteller. Also genau, also da gab es jetzt auch, also ich meine, die hat ja auch dann mal lange geschlafen, dann gab es spätes Frühstück oder ich weiß gar nicht so richtig. Ich habe jetzt, wie gesagt, wir haben Eierkuchen oder sowas gemacht.
Deine Mutter hat dann einen Ausreiseantrag gestellt, wenn ich das, ja, sodass ihr eigentlich kurz vor der Maueröffnung wahrscheinlich dann in den Westen gezogen seid.
Genau.
Da hat man in der Regel dann nicht viel Zeit. Das, also man weiß nicht, wann der und ob er überhaupt bewilligt wurde. Ne? Und dann, wenn man dann plötzlich so ein Go kriegt, muss es ganz schnell gehen. Ich weiß nicht, wie lange hatte der Zeit?
24 Stunden. Oh
ja.
Genau.
Ja. Das bedeutet, man kann sich nicht von allen Leuten verabschieden. Das bedeutet, man kann auch nicht alles mitnehmen, weil man das nicht organisieren kann. Ja. Gibt es eine Sache, die du noch hast von damals?
Ja, es gibt so eine Schildkröte. So eine also so ein Kuscheltier, also es ist eigentlich gar kein, vielleicht ist es auch selbst gemacht, ich muss mal überlegen, also es sind aus so Lederstücken, ist das so eine Schildkröte, wie so ein Sitzkissen, das haben wir irgendwie immer noch, aber sonst, ich glaube, mein Rucksack war nicht so groß, da war nicht so viel drin.
Und dann habt ihr auch in West-Berlin gewohnt, weil ihr da Familie oder Freunde hattet?
Genau, meine Mutter hatte da eine Freundin und wir sind da am Checkpoint Charlie rüber. Genau, wir haben dann erstmal bei der Freundin von meiner Mutter gelebt, in einem damals besetzten Haus. Das klingt immer krasser, als es ist. Also das war, ich glaube, also in den ersten 10 Jahren in Berlin die schickste Wohnung, in der wir gelebt haben. Es war so ein ausgebautes Haus in Alt-Moabit mit krasser Dachterrasse und großer Wohnküche und so. Aber es war halt ein besetztes Haus und da haben wir die ersten paar Wochen und Monate gewohnt. Und da weiß ich auch noch in Bezug auf Essen, dass wir, also wir sind wie gesagt innerhalb dieser 24 Stunden raus. Und das war natürlich super emotional. Und wir sind da angekommen und bei meiner Oma gab es Salat immer nur in süß. Ich weiß nicht, das klingt vielleicht auch, also jetzt erzähle ich die ganze Zeit, meine Oma war irgendwie auf süß, aber es war gar nicht nur süß. Also sie hat auch sehr viele deftige Sachen gemacht. Oh mein Gott, wenn sie das hört, Himmel. Aber das war irgendwie so, dass man so wie Eisbergsalatblätter und dann mit so ein bisschen Joghurtsoße und ein bisschen Zucker. Das klingt absurd, aber es ist total geil.
Ich überlege gerade, das kennt man doch auch von, also so Chicorée-Salat wird manchmal mit Mandarinchen und Süßer gemacht und mit so einer sauren, süßen Sahnemischung oder, also.
Und das war so ein Ding. Und das war auch immer, also ich durfte dann knien, in Anführungsstrichen. Das heißt, wenn alle fertig waren und in der Schüssel war noch was, durfte ich mich so auf den Stuhl knien und von oben dann so diese Schüssel ausessen. Und das war mir sehr wichtig. Und dann kamen wir in den Westen. Und das war so eine WG, wie gesagt, und viele junge Menschen. Für mich waren die natürlich alt, aber die waren jung, Mitte 20. Und dieser eine Mann, der dort gekocht hat, der hat diesen Salat halt salzig gemacht. Und dann hat er mit den Händen den so gemischt irgendwie und dann mit Olivenöl und so weiter. Und ich fand das super eklig. Und für mich war das dann der Westen. Der erste Abend im Westen war ekliger Salat.
Ja, das kann ich mir vorstellen, wenn du damit, dieses Assoziieren ist ja echt eine interessante Sache. Wenn du das Gefühl hast, eine Sache müsste schmecken auf eine besondere Art und dann schmeckt sie ganz anders. Oder du hast die Erwartung, das muss gar nicht, es muss gar kein unangenehmer Geschmack sein. Aber was das Gehirn so vorausschickt an Erwartungen und wenn es dann anders ist, bitter oder saurer oder eben salzig, wie komisch das dann ist. Ne?
Ja, total die Irritation. Mhm.
Und als es dann, du musstest dich ja weiter ernähren und deine Großeltern waren erstmal, ich meine Leipzig, ne? Die, also West-Berlin und Leipzig, da musstet ihr neue Wege finden, wenn man so will.
Ich liebe übrigens auch Thüringer Klöße und sowas, ja? Also mal salzige Sachen zu sagen. Nur so.
So. Ehrenrettung gerade.
Ja, genau.
Deine Mutter hat die schnell Arbeit gefunden?
Ich glaube, das hat eine Weile gedauert. Also das war ja, ich meine, wie gesagt, auch da war sie ja noch ziemlich jung. Also aus meiner Perspektive jetzt, ich finde das einfach Wahnsinn, was sie da alles so gewuppt hat. Und dann hat es eine Weile gedauert. Und ich weiß auch, dass wir eine Zeit hatten, wo ich gespürt habe, dass sie einfach auch viel finanzielle Sorgen hatte und Unsicherheiten und so weiter. Und es hat eine Weile gedauert, bis sie dann, ich glaube, sie wollte gerne noch promovieren. Und das hat sie dann aber nicht gemacht, weil sie dann irgendwann Arbeit
bekommt. Weil sie Geld beschaffen musste, ja. Hast du denn aus deiner Erinnerung Schulfreundinnen oder Schulfreunde gehabt, bei denen du andocken konntest?
Ja, auf jeden Fall. Also es hat eine Weile gedauert, weil ich im ersten Jahr, ist jetzt schwer vorzustellen, aber ich habe kaum gesprochen durch diesen Schock. Durch dieses auf einmal aus diesem Kontext rausgerissen zu sein, komplett in einem neuen Kontext drin, dieser großen Stadt. Dazu kamen eben noch irgendwie Rassismuserfahrungen, natürlich in dem einen Kontext, aber auch in dem anderen Kontext. Wenig Sprache darüber.
Welche beiden Kontexte?
Also sowohl in Leipzig habe ich natürlich Rassismus erlebt, aber dann auch hier in Westdeutschland.
Gab es andere schwarze Kinder in Leipzig in deiner Klasse?
Nein, in meiner Klasse überhaupt gar nicht. Es gab ein schwarzes Mädchen, mit der ich befreundet war.
Und in Berlin dann?
In Berlin gab es auch kaum andere schwarze Kinder am Anfang. Es gab viele POC, also türkisch-deutsche Kinder. Und ich habe dann irgendwann beim Musikunterricht, was war das? Ich habe Trompete gespielt als Kind, also 10 Jahre lang und dann in der Musikschule. Das hat meine Mutter irgendwie dann doch durchgeboxt, dass ich da auch weiter zur Musikschule gehen kann. Und da sitzt man ja immer so vor der Tür, während noch eine andere Schülerin vorher drin ist und wartet so auf seine Stunde. Und im gleichen Gang saß so ein schwarzer Junge ungefähr in meinem Alter. Und dann haben wir das dreimal, jede Woche saßen wir gleichzeitig da mit der mit seiner Violine und ich. Und irgendwann haben wir uns angesprochen, so hey du, hey du. Und dann wurde er ein sehr guter Freund von mir. Und ich bin auch ganz oft in der Familie gewesen und habe die besucht oder viel Zeit da verbracht.
Okay, inzwischen bist du, sagen wir mal, einfach schon 9. Und das bedeutet?
Ich bin, ja, 9 oder 10.
Neun oder zehn. Und das bedeutet, deine Mutter hat dich unter den Arm genommen, hat wahrscheinlich wirklich viel gearbeitet, um sich auch die Flüge leisten zu können und so weiter. Also wir, ne, nicht billig Flüge und billig Airline und so, sondern wir reden auch noch von einer Zeit, wo es sicherlich ein bisschen teurer war. Und du bist in den Sommerferien vielleicht, weiß ich nicht, nach Tansania geflogen. Genau. Weißt du noch, wie du dir dieses Land selbst, wie du es dir vorgestellt hast? Hast du dich selbst aktiv vorbereitet? Was ist dir gesagt worden über Tansania?
Naja, also aufzuwachsen als schwarzes Kind in einer weißen Dominanzgesellschaft ist ja so, dass man irgendwie, ne, so wie ich jetzt erzählt habe, ich war bei meinen Großeltern, ich war geliebt von Menschen und so weiter. Und immer wieder wird man darauf gestoßen, dass man nicht so richtig hierher gehört. Also so, woher kommst du und wann gehst du wieder? Wie ist es in Afrika? Und ich hatte natürlich überhaupt keine, ich hatte Bücher, aber ich hatte gar keine Vorstellung. Ich war ja noch nie da. Aber weil mir halt immer wieder entgegengebracht wurde, dass meine Wahrnehmung falsch sein muss von zu Hause, habe ich irgendwann so ein romantisiertes Bild entwickelt und habe gedacht, okay, eines Tages, da gehe ich dann nach, in Anführungsstrichen, Afrika und dort werden alle auf mich warten und die Arme ausbreiten und sagen, du bist zu Hause, so. Und mit dieser Vorstellung bin ich dahin gefahren. Und das hat sich natürlich nicht bewahrheitet. Also natürlich hat meine Familie dort, und ich habe dort auch eine große Familie, mich sehr warm empfangen und es war sehr schön. Aber ich bin dort die Mzungu, die Europäerin. Und die Leute haben auch mich angestarrt.
Weil deine Haut heller ist, oder?
Genau, weil ich auch, ja, und auch, weil ich natürlich den Gestus, die kulturellen Codes, die Sprache habe ich nicht gesprochen. Also ich spreche oder sehr wenig Swahili, damals gar nicht, konnte kein Englisch. Also es war klar, dass ich nicht aus Tansania bin, sondern dass ich eben aus Deutschland bin und auch mit all meinen Privilegien mit da war. Und das kann ich heute irgendwie gut einordnen auf einer Metaebene. Aber für mich als Kind ist in dem Moment schon so mein Herz auch ein Stück gebrochen, weil dann die Frage halt kam, ja, wo ist denn dann das Zuhause? Mhm. Ja, das war ein schwerer Moment. Und ich weiß auch, ich saß mit meiner Cousine dort dann und habe so meine Hände neben ihre Hände gehalten und immer gesagt, siehst du nicht, dass ich auch braun bin? Und die hat immer gesagt, ja, was ist mit der, keine Ahnung, was mit der ist, mit dieser Mzungu. Und das hat eine Weile gedauert, das so, ja, es hat eine ganze Weile gedauert, das für sich zu einzuordnen.
Ich finde diese, für mich persönlich, dieses Thema Zuhause und Heimat, das beantwortet im Zweifel jede und jeder für sich auf seine oder ihre Art. Ich wüsste gar nicht, ob ich irgendeinen Ort als mein Zuhause, außer mein Zuhause jetzt hier gerade, meine Wohnung als mein Zuhause suche. Aber ich glaube, dass Menschen, die nicht innerhalb einer Mehrheitsgesellschaft als Minderheit leben, möglicherweise sowieso nie diesen Blick darauf haben werden, was es heißt, erstmal ausgeschlossen zu werden. Mhm. Sodass du dich natürlich aktiv sehnst nach so einem Ort, der in deiner Vorstellung möglicherweise auch sehr verklärt ist. Denn dieses Zuhause oder dieses Heimatgefühl muss ja, wenn du es dann hast, nicht unbedingt bedeuten Harmonie, Wärme, Auffangen, verstanden werden oder so. Ne? Das ist ja unsere Verklärtheit manchmal, unsere Sehnsucht möglicherweise, dass das so ist. Wie würdest du dir diese Frage heute beantworten?
Ja, das ändert sich immer wieder. Aber ich würde jetzt sagen, Heimat ist der Ort, an dem ich mich nicht so viel erklären muss. Und das kann aber auch eine Verbindung mit Menschen sein. Das kann sehr punktuelle Orte sein. Also weiß ich nicht, das Treppenhaus meiner Großeltern in der Leipziger Südvorstadt. Das kenne ich seit über 40 Jahren. Ich weiß, welche Treppe knarzt und welches nicht. Ich kenne den Geruch. Das hat was sehr Heimat, das ist sehr begrenzt, also auf dieses Treppenhaus zum Beispiel. Oder mein Mann ist mein Zuhause, egal wo wir sind auf der Welt, meine Kinder. So, und ich finde mir hilft es, diesen Begriff von Heimat insofern zu erweitern, dass er nicht nur mit irgendwelchen und schon gar nicht mit irgendwie so nationalistischen Dingen zu tun haben muss.
Was würde dein Mann dir kochen, um dir das Gefühl zu geben, für 2 Tage, du bist glücklich?
Wie 2 Tage, aber es wird auf jeden Fall Pasta sein. Es wird Nudeln sein, auf jeden Fall. Und jetzt auch wieder ganz basic. Und ich weiß, dafür kriege ich bestimmt einen Shitstorm.
Nein.
Also, und zwar Nudeln mit Ketchup. Und ich möchte das kurz erklären. Das heißt nicht, das ist okay. Nicht.
Das hier ist kein Haute Cuisine-Podcast.
Ich habe das Gefühl, ich muss das jetzt erklären. Nicht. Und zwar, also in dieser Zeit, wo ich mit meiner Mutter dann im Westen war und wo wir einfach nicht viel Geld hatten, ja, wo es einfach auch oft hart war, also ich mich sehr einsam gefühlt habe, ich irgendwie Schwierigkeiten hatte anzukommen, reinzukommen, sie halt super viel gearbeitet hat und so weiter, war das so ein Comfort-Moment, dass wir zu Hause waren, wir beide zusammen, meine Mama und ich, wir hatten einen ganz Mini-Fernseher, der war so groß wie also die Hälfte von DIN A4. Also ganz winzig und wir saßen vor diesem Fernseher und dann, wenn so der Frust des Tages und dann haben wir irgendwie so einen Teller mit Nudeln und ich Ketchup und sie Tomatenmark und Maggi. Wenn wir so richtig irgendwie mal so Soulfood-mäßig abschalten wollten. Und das verbinde ich bis heute, so ist ein Trostmoment.
Trost ist überhaupt ein schönes Wort. Das ist behütet sein auch so, ne? So, das ist so eine... Auch so eine sichere, schöne, kleine Erinnerung, ja.
Ich meine, das waren die 90er Jahre, das waren die Baseballschlägerjahre, das war eine harte Zeit. Das war eine Zeit, wo meine Mutter auch mit dem Gedanken gespielt hat, ob sie mit mir das Land verlassen muss. Bisschen wie heute Eltern wieder Sorgen haben, Eltern von schwarzen Kindern, wo auch wir physisch angegriffen wurden. Wir haben gerade vor kurzem wieder darüber gesprochen und so. Und dazu irgendwie die Geldsorgen und so. Also da waren viele Themen. Und dann dieser Moment abends und dann haben wir irgendwas, weiß nicht, GZSZ oder irgendwas tough oder so, geguckt und uns kaputt gelacht. Ich habe einfach so Erinnerungen, wie dann so eine Leichtigkeit entstanden ist über diesem Teller mit Spaghetti.
Werbung. Wenn ich etwas nicht mochte früher, sagte meine Mutter immer, Nini, jetzt isst du dein Essen wieder mit langen Zähnen. Und es stimmt, Menschen, die Sachen ungern essen, kauen oft ein bisschen wie schlecht animierte Roboter, bei denen sich Ober- und Unterkiefer zwar begegnen, aber diese kauende Bewegung wegfällt. Die ersten Vollkornnudeln meines Lebens werde ich mit langen Zähnen gegessen haben. Es fühlte sich nicht gut an, ist bestimmt 20 Jahre her, wahrscheinlich länger. Glücklicherweise hat sich seitdem sehr, sehr viel getan in diesem Bereich. So viele vegetarische, vegane und überhaupt Vollkornprodukte schmecken wirklich gut und die wenigsten wirken noch wie die vernünftige Variante eines anderen Produkts. Das scheint Thorsten, 49, aus Duisburg auch so zu sehen. Am Anfang gibt's erstmal Lob. Er hat mir eine E-Mail geschrieben. Er schreibt: Ich bin von Anfang an großer Fan Ihres Podcasts Toast Hawaii. Genau genommen war es der erste Podcast, den ich mir angehört habe. Und ich freue mich jeden Samstag auf eine neue Folge. Das ist natürlich super. Weswegen ich ihn allerdings jetzt schreibe, hat einen besonderen Grund. Ich liebe die italienische Küche und esse leidenschaftlich gerne Pasta in allen Variationen, zu denen ich oft meine vielen verschiedenen Pestos zubereite. Bislang war ich von Vollkornnudeln nicht sehr begeistert, weswegen ich normalerweise nur zu Nudeln aus herkömmlichem Hartweizengrieß greife. Das mal vorangestellt. Am Samstag war ich bei meinem DM um die Ecke. Da ich am darauffolgenden Sonntag Freunde zu Besuch hatte, probierte ich einfach mal die Vollkornverfalle von DM Bio aus und dieses Mal ein grünes Pesto dazu. Jetzt schreibt er Basilikum-Spinat. Da weiß ich jetzt nicht genau, ob das beides darin vorkommt. Das ist ja beides grün. Könnte ich mir auch als Kombi ganz gut vorstellen. Können Sie ja mal ausprobieren. Also Basilikum-Spinat, dann geröstete Pekannüsse, ebenfalls von DM Bio, schreibt er hier, und Bio-Bergkäse. Ja, das klingt ganz gut und war sehr gespannt. Denn ich wusste, dass zumindest ein Freund kein Fan von Vollkornnudeln ist. Aber alles lief hervorragend, die Nudeln schmeckten allen Gästen sehr gut, selbst ohne Pesto. Seither bin ich ein großer Vollkornnudel-Fan. Herzliche Grüße aus Duisburg, Thorsten. Ja, danke lieber Thorsten. Ich reiche hier nochmal nach. Es handelte sich um DM Bio Vollkorn Farfalle aus 100% Vollkorn Hartweizen. Die haben eine etwas rauere Oberfläche, die dann besonders gut die Soßen aufnimmt. Und sie haben viele Fans, offensichtlich. Ich lese Stand heute nur gute Bewertungen. Probieren Sie es am besten selbst aus. Ich tippe mal, dass Sie keine langen Zähne machen werden. Was ist denn eigentlich Ihr Lieblingsprodukt von DM Bio? Schicken Sie mir gerne eine E-Mail an rustberlin, in einem Wort, @icloud.com. Oder schreiben Sie eine Nachricht via Instagram. Und jetzt zurück zum Gespräch. Wenn deine Mutter so viel gearbeitet hat, dann wirst du nach der Schule auch nicht immer zu Freunden gegangen sein wahrscheinlich, sondern sogenanntes Schlüsselkind gewesen sein. Und das bedeutet ein hohes Maß an Eigenverantwortung ja auch, ne?
Ja.
Weißt du noch, wie das damals war?
Total. Also ich bin oft nach Hause und habe dann irgendwie, Zeugs in der Dose oder
Fertiggerichte.
Genau. Also das habe ich auf jeden Fall viel gemacht. Und dann hatte meine Mutter zumindest eine Zeit lang die, wie ich finde, geniale Idee. Manche finden es vielleicht komisch, aber es gab neben unserer Schule ein Restaurant, ein italienisches Restaurant. Mhm. Und mit denen hatte die eine Absprache getroffen und die waren super sweet und super nett und haben auch extra reduziert dann ein Essen angeboten.
Wie toll.
Und dann bin ich tatsächlich immer in der Mittagspause da hingegangen, saß an so einem Tisch alleine und die waren super lieb und haben dann mir immer irgendwie so einen Teller mit irgendwie was gebracht und auch mit mir zwei, drei Worte geredet. Manchmal habe ich auch eine Freundin mitgenommen und dann bin ich wieder gegangen und habe da gegessen. Und das war, fand ich irgendwie eine sehr kreative Lösung von ihr. Und
von beiden aber auch,
ja,
von beiden Seiten, wenn du sagst, dass das, weil sie wird ja nicht viel Geld gehabt haben nach wie vor.
Ja.
Das heißt, die werden ihr auch extrem entgegengekommen sein. Das ist wie eine Filmszene, finde ich. Da kommt dieses kleine Mädchen da mittags in ein leeres Restaurant, setzt sich hin an den großen Stuhl, an dem großen Tisch und ist alleine.
Ja, so war das.
Hast du dann in einem Comic rumgeblättert oder schon mal Hausaufgaben gemacht? Wir dürfen nicht vergessen, das ist die Zeit vorm Handy. Das ist nicht so, dass man da sein Handy hinstellt und mal eben irgendwas streamt oder so.
Bücher. Also ich war ein Bookworm. Ich habe nicht nur, dass ich gerne geschrieben habe, aber ich habe einfach wahnsinnig gern gelesen und Kassetten gehört. Da gab es noch keinen Walkman, glaube ich. Das war noch vorher. Mit 12, 13 hatte ich dann meinen ersten Walkman. Genau, also ich habe einfach Bücher gelesen. Ich habe dann da gesessen und irgendwelche Geschichten gelesen.
Und hättest du damals schon, sagen wir mal, mit 16, 17 irgendetwas kochen können?
Das, wovon ich jetzt erzähle, da war ich ja 12 oder so. Ne? 11, 12, da war ich noch klein. Und dann, also ich kann bis heute nicht super gut kochen, ehrlich gesagt. Deswegen,
wenn es so ein Blendergericht gibt, wo Leute einmal zum Essen kommen und danach nie wieder und du ihnen an diesem Abend das Gefühl geben könntest, ich hab's drauf, was würdest du dann machen?
Ja, also ich hab's drauf wahrscheinlich nicht. Ich würde wahrscheinlich Bolognese machen.
Ja, das eine geht, gute Bolognese.
Das geht mit Fleisch, das geht vegan. Mhm. So, eine Bolognese kriege ich hin. Vielleicht auch eine Pizza selber machen oder so.
Na, aber Moment, eine Pizza selber machen ist doch schon advanced.
Ja.
Also was kommt denn da drauf? Was gehört denn auf die perfekte Pizza für dich?
Ja, also diese, so eine Tomatensauce und dann, ich liebe ja so Sardellen und Kapern. Und was ich eigentlich, wenn ich jetzt überlege, in meiner Studienzeit haben wir oft Reis, wir haben es immer Reis mit Scheiß genannt. das klingt jetzt, das war aber lecker, das war irgendwie Reis mit irgendeiner, mit Erdnusssoße oder damals noch mit Hühnchen, heute würde ich das vielleicht auch mit Tofu machen. Mhm. Das war damals überhaupt noch nicht Thema.
Aber bei Reis kommen wir wieder, obwohl, glaube ich, eher Mais, Maisgrieß, Maisgerichte in Tansania, glaube ich. Ich weiß es nicht.
Nee, auch Reis. Also auch Reis wird auch super viel gegessen. Also, aber du meinst dieses so Ugali, das wird
genau,
aus,
das ist
aus
Mais dieser Maisbrei oder so. Ne? Der viel mehr weiß ich im Übrigen nicht. Und das weiß ich auch nur, weil ich es mir angelesen habe.
Ja.
Deswegen springen wir noch mal kurz zurück nach Tansania. Vielleicht hast du das nicht bei deiner... Wie oft warst du da inzwischen? Was denkst du?
6, 7 Mal.
Also, was ich weiß, wenn das alles noch so stimmt, fast 60 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner, mehr als 100 Sprachen.
Kann sein, ja. Also ich habe jetzt gar nicht so, du bist jetzt so viel besser
als ich. Ich überlege nur, ob es dann auch, ob das sowas ist wie Dialekte, was schon, also möglich.
Doch, es gibt unterschiedliche Sprachen, ganz viele
wahrscheinlich
unterschiedliche
auch noch, ne?
Sprachen, ja, ja.
Und das sind diese zwei Amtssprachen, nämlich Englisch und Swahili. Genau. Was ist der Unterschied zwischen Kiswahili und Swahili?
Also Ki ist die Sprache der Swahili.
Ah, man sagt also nicht, oder doch, man könnte sagen, sprichst du Kiswahili?
Ja.
Sprichst du die Sprache der Swahili?
Ja.
Ich spreche Swahili.
Ja.
Also es ist beides, es ist beides dann.
Gesagt, aber so habe ich es jedenfalls gelernt.
Gut, wie gesagt.
Correct me.
Und dann habe ich als Hauptnahrungsmittel eben Ugali, den Maisbrei, Kochbananen, Bohnen und Spinat als sozusagen als Basic und dann unglaublich viel, was es da noch an besonderen Gerichten gibt.
Ja, je nach Region. Es ist ja auch ein riesiges Land. Ich glaube, 6-mal so groß wie Deutschland. Das heißt, es gibt unterschiedliche auch so ein bisschen klimamäßig. Mein Vater wohnt im Süden. Relativ hoch ist das schon 2000, 3000 Meter hoch wohnen meine Großeltern oder haben sie gewohnt. Das ist nochmal andere klimatische Bedingungen als jetzt auf Sansibar, wo es viel wärmer ist und mehr so Mangos auch noch gibt und ganz viel verschiedene Gewürzvielfalt. Und
ja,
so.
Stimmt. Und dann genau, ist ja eine ziemlich lange Meeres, also zum Indischen Ozean. Okay, gut, da wird es auch nochmal anderes Essen geben. Was ein typisches Gericht, was würde dir da einfallen?
Vor allen Dingen auf Sansibar gibt es, aber auch auf dem Festland, Pilau heißt es. Das ist ein Reisgericht mit, das schmeckt sehr spannend, weil das irgendwie so mit Kardamom ist und auch mit Nelken, mit ganz vielen verschiedenen Gewürzen. Und das kann man irgendwie mit Rindfleisch essen oder mit Hühnchen oder so. Das mag ich sehr gern. Und dann so ein Klassiker, was meine Familie, also meine Schwester oder die Frau von meinem Vater oder so machen würde, sind Chapati. Das ist wahrscheinlich, ich weiß es nicht genau, aber auch angelehnt, da es gibt viele indische Menschen auch in Tansania und das ist ja wie so ein Pfannkuchen, aber halt eigentlich salzig. Dann so ein sehr, sehr, sehr fett gebacken gebraten.
Wahrscheinlich.
Mega lecker. Mega lecker. Ja. Und dann gibt's so Teigtaschen, Samosa und ja, so. Also ich bin selber nicht so ein Fan von diesem Ugali. Mein Vater liebt es, der könnte mittags abends Ugali essen. Mir ist das so ein bisschen zu fest und zu geschmacksarm. Man muss dazu ja eigentlich irgendwie verschiedene Soßen und so. Und das dann ist ein bisschen wie Kartoffeln. Die sind ja auch jetzt von sich an sich, sind Kartoffeln jetzt nicht so geschmacksreich, sondern halt als Beilage. Und Ugali mag ich nicht so besonders. Aber ich liebe Reis auf jeden Fall. Und alle Reisgerichte sind sehr lecker.
Was glaubst du, wovon hast du in deinem Leben am meisten gegessen? Es ist, also versuchen wir jetzt mal, abgesehen von Reis, Nudeln und Kartoffeln.
Ach so.
Und Schade, und Brot. Brot sagen, kommt Nudeln, auch noch weg.
Nudeln. Nee. Wenn ich nicht Reis, nicht Brot und Nudeln, aber das ist ja das meiste.
Bist du ein Käsefreundin?
Ich habe 6 Jahre in Frankreich gelebt.
Genau, da müssen wir ja auch noch, stimmt, Grenoble. Ja,
in Grenoble, genau. Da gab es viel verschiedenen Käse. Ich
hat dich Frankreich ein bisschen geschult, was Käse angeht? Oder würdest du sagen, nee, das habe ich, das ist...
Ja, ich habe so ein bisschen mitbekommen, aber nicht wirklich. Nicht wirklich. Mhm. Also ich habe viele verschiedene Käsesorten gegessen, aber es ist jetzt nicht so, dass bei mir dann so das Herz, dass ich jetzt das unbedingt auch wissen wollte, welcher, wie, was, so diese Wissenschaft einsteigen. Es gibt bestimmt auch Käsesorten, die ich schwierig fand. Es gibt ja auch was mit Würmern. Es gibt ja so ganz abgefahrene Sachen. Aber ich mag Käse.
Schön. Aber sag mal, das französische Essen, ne? Also die Nouvelle Cuisine und dieses ganze also einerseits ja. Also ich finde, es gibt so ein paar Sachen, ohne dass ich jetzt die Connaisseurin bin oder Connaisseuse oder wie man es nennen würde. Aber ich finde auch viele Gerichte wirklich für mich persönlich so, naja, also irgendwelche Part und irgendwelche Leber und Gänsestopf und diesen ganzen Kram und so und Jus, das ist mir alles nicht so richtig. Was konntest du dich mit dem französischen Essen anfreunden?
Ja, also ich bin jetzt auch nicht so, dass ich jetzt irgendwie unbedingt Schnecken essen muss und so. Ich habe das irgendwann mal probiert, weil ich so dachte, das muss man mal probiert haben oder so, wenn man jetzt in Frankreich lebt.
Ist das denn immer noch so ein...
Das war schon so ein Ding. Was ich das Abgefahrenste fand, es gab mal Foie Gras Eis. Das war das wirklich das Ekeligste.
Ach so, ich dachte, jetzt würdest du sagen, und das hat mich total gekriegt.
Also ich liebe Eis. Ich habe jetzt überlegt, ob ich sage, dass Eis etwas ist, was ich sehr viel in meinem Leben schon gegessen habe. Foie Gras Eis, da war ich raus.
Foie Gras Eis.
Ja, das war echt wow.
Wow.
Aber ich habe hier in Hamburg oder so, irgendwo habe ich auch schon mal Bratwursteis gesehen. Fand ich auch schwierig. Ja, also ich fand es schon, also ich liebe das Baguette, das Brot, französisches
einzigartig.
Brot.
Einzigartig. Und auch Croissants sind einfach hervorragend. Madeleines und so. Es gibt einfach so ein paar Sachen.
Und ich liebe dann süße Sachen, die sind wirklich lecker, die es da gibt. Und es gibt ja, also wir waren dann immer mal eingeladen bei Freundinnen oder auch meiner Kollegin oder so. Und dann gibt es ja so mehrere Gänge. Und ich habe gemerkt, ich habe immer den Fehler gemacht, dass ich am Anfang zu viel gegessen habe. Ich glaube, das ist so ein typisches deutsches Ding, dass man sofort so hier, ich esse. Und dann war es aber immer nur so ein kleines Häppchen und noch ein kleines und noch ein kleines. Und dann ist man immer schon viel zu schnell satt.
Wobei, ich finde das auch, manchmal, es ist wie so ein Spiel.
Ja.
Du weißt nicht, ob du dich verzockst, wenn du sagst, nee. So, ich so. Und dann kommt der nächste Gang und der ist eher so, Und dann kommt der übernächste, der ist auch so, Und du denkst, ey, ich habe wahnsinnigen Hunger. Was ist denn jetzt? Ja, jetzt machen wir erstmal Pause. Was?
Genau.
Nein, so. Also verstehe ich total. Absolut. Es ist so ähnlich wie mit Fondue, finde ich. Oder auch Käsefondue, dass man am Anfang richtig so, ich habe 3 Stäbchen da drin und die brodeln alle parallel zueinander und ich will das. Und dann ist man so, oh, ich habe so Hunger, ich habe extra. Und dann ist dann, das ist so, dass man eher weitermacht, obwohl eigentlich nichts mehr reingeht. Und man denkt, warum habe ich denn jetzt so schnell gegessen?
Voll. Apropos Fondue, das habe ich sehr geliebt. Also in Grenoble gibt es, das ist ja auch nicht weit von Genf und so, gibt es fantastische Fondue, also Käsefondue und verschiedene. Das liebe ich sehr.
Hast du ein Fondue? Habt ihr zu Hause ein Fondue?
Ja, aber das machen wir irgendwie fast nie.
Ich würde gerne mal, dass alle Fondue-Töpfe, die jetzt seit Jahren ungenutzt auf den Dachböden, in den Kellern, in den Küchenschränken, dass die einmal jetzt kurz so ein klapperndes Geräusch machen. Oh Gott. Das wäre so toll.
Himmel, Himmel.
Aber wo wir schon bei diesen Anschaffungen sind, die man hat und nicht genau weiß, was würdest du sagen, ist so ein Indiz in eurer Küche? Oder vielleicht ist es auch schon rausgeflogen oder ist es im Keller?
Die überflüssigste Anschaffung der Welt.
Ich weiß nicht, also ich bin wirklich schwierig da, weil ich wirklich gerne sowas anschaffe und mein Mann hat einen großen Frust, wenn er immer sagt, wir haben keinen Platz. Und ich so, doch. Und was ich gekauft habe vor 2-3 Jahren, war ein Nacho-Ess-Set.
Das ist eine Premiere hier gerade. Wirklich.
Das war so ein Plastik, auch ganz schlimm, so ein Plastikteil, ganz knallegelb und knallerot. Man hat es so verschiedene Ständer für 4 Leute, wo man dann so Nachos reinmachen kann oder Tacos. Und dann in der Mitte so kann man Guacamole und so verschiedene Soßen und so. Und ich habe mir eingebildet, dass ich das unbedingt, wir brauchen das, wir müssen das so. Und das ist auf jeden Fall noch nicht verschenkt. Wer es gerne haben möchte, kann sich gerne melden. Aber wir haben es einmal benutzt und nie wieder.
Auch deine Söhne haben danach nie wieder gesagt?
Nie wieder. Wirklich.
Wenn eure Küche, wenn dein Mann also die Hände über dem Kopf zusammenschlägt und sagt, oh nein, wir haben noch gar keinen Platz, dann lad uns kurz an in deine Küche. Führ mich rein, bitte.
Du kommst rein, rechts ist ein großer roter Kühlschrank, dunkelrot, und danach eine riesige Fotowand.
Ich liebe passt doch ganz gut zu diesen Taco-Dingern vom Rot
das
her, oder?
Stimmt. Hm? Eben, siehst du, du verstehst mich.
Da könnte man in diese Taco-Dinger könnte man ungeöffnete Post zum Beispiel stecken, oder?
Das wäre eine Möglichkeit.
Entschuldige, also der rote Kühlschrank rechts.
Ja, genau, und danach kommt eine riesen Fotowand. Also mit, weiß ich nicht, 200 Fotos oder so drauf, weil wir Familie überall, also in vielen verschiedenen Ländern haben und die halt auch oft nicht sehen und deswegen sind die dort. Und weil man ja auch irgendwie tausende Fotos auf dem Handy hat und ich das immer so schade finde und dann wechseln wir das auch immer. Und dann ist da ein großer Esstisch davor, das geht zum Balkon raus und auf der anderen Seite sind dann die Küchen, das eine Küchengerät, was ja angeblich alle Küchengeräte ersetzen soll.
Ah, ich verstehe.
Mhm. Ja. Mhm. Wo es ja auch viel Diskurs drum gibt, pro oder contra. Ich finde es sehr gut, weil ich jetzt gar nicht so den Anspruch habe, jetzt so eine krasse Köchin und so zu sein. Ich möchte einfach meinen Podcast hören, irgendwie auf meinen Ohren oder ein Hörbuch oder so. Und dann soll mir ein Gerät immer sagen, was ich machen soll. Und dann am Ende kommt irgendwie was halbwegs Essbares raus. Dann bin ich glücklich und zufrieden.
Schön, wann kann man das denn? Also sollte man über der Welt eigentlich nur diese Kochmaschinen abwerfen? Dann sind die Menschen glücklich so für sich und kommen nicht auf so scheiß Gedanken.
Ja, wenn es nur so einfach wäre. Ja. Es ist ja auch eine Anschaffung und ja, wie auch immer. Also ich habe das irgendwie vor 2 Jahren habe ich mir das mal einreden lassen. Und ich finde es ganz okay. Also okay. Ich glaube, mein Mann hadert ein bisschen damit, aber ich finde es fein.
Dein armer Mann wird hier nur als hadernd dargestellt.
Ich weiß. Ja.
Aber dabei, ich habe ihn mir angesehen auf dem Foto. Er ist eigentlich ganz glücklich. Genau. Ja, pass auf, jetzt musst du unter dich greifen. Da steht, also unter deinen Sessel, da steht ein Topf und in diesem Topf sind Begriffe. Und zieh einfach 3 Begriffe raus und leg sie anschließend neben dich.
Okay. Ui. Okay.
Alright. Jetzt bin ich gespannt. Was steht da drauf?
Also einmal Thermoskanne. Davon haben wir vielleicht auch
12, 3, 2.
Oder so. Ich lasse das jetzt einfach mal ganz offen.
Okay. Meist sind die schon so hingefallen, haben eine Delle, haben eine Beule, ja. Florales Muster oder ganz schlicht.
Ich habe welche mit Namen sogar. Steven und Tupoka haben 2 mit Namen. Ja, Thermoskanne, das stimmt, das haben wir.
Benutzt ihr die?
Und Brotdosen. Ja, also wir sind ja viel auf Reisen. Und wie gesagt, Kaffee und ich, wir sind Best Friends. Und deswegen haben wir das schon auf jeder Reise auch mit.
Hast du eine Lieblingsthermoskanne?
Ja, die mit meinem Namen natürlich.
Natürlich. Darf ich kurz fragen, wer auf die Idee gekommen ist, dir eine Thermoskanne mit einem Namen drauf? Das hast du selbst gemacht?
Ja, weil das Ding ist, es gibt ja so bestimmte Kaffeeläden, wo man reingeht und dann immer seinen Namen sagt.
Nein, wie lustig.
Und okay, die sagen deswegen das hast immer falsch. Dann sagt man Tupoka und dann kommt irgendwas und es wird dann gerufen und dann ist immer so ein blöder Moment, dann muss 3-mal nachgefragt werden. Dann habe ich eine Zeit lang gesagt, ich heiße Jamie oder so oder Lisa.
Ich heiße Sarah oder Anne.
Oder so, genau. Und dann habe ich gedacht, ach, ich mache einfach meinen Namen drauf und dann ist das irgendwie, ich glaube so, das war so ein Widerstandsprodukt.
Verstehe, ja, okay, ich verstehe. So, was steht auf dem nächsten Zettel?
Kürbiskerne oder Küchenradio.
Wie, da steht beides auf einem Zettel?
Ja.
Da hast du aber sowas wie einen Joker oder so. Das finde ich toll, dass mir das eingefallen ist. Beides mit K. Hm. Was davon möchtest du beantworten? Es ist ja keine Frage. Also ja, worüber würdest du gerne 2 persönliche Sätze verlieren?
Kürbiskerne. Oh, da denke ich an meine Oma. Das ist kein süßes. Meine Oma macht die beste Kürbissuppe, die es gibt, mit ganz leckeren frischen Kürbiskernen drauf.
Okay, guck.
Sehr gut.
Guck, war super. Und auf dem dritten Zettel?
Marmelade.
Oh. Nicht so?
Ich bin, nee.
Okay.
Nicht unbedingt Team Marmelade. Also es ist okay, es gibt leckere Marmeladen. Auch meine Oma macht auch viele selbst. Ich habe noch nie eine selbst gemacht, werde ich vielleicht auch nie. Ich kann gut
ja so
ohne Marmeladen.
Mit der Küchenmaschine.
Genau, da könnte man wahrscheinlich.
Ohne dass man selbst irgendwas dafür tut.
Richtig, aber das habe ich irgendwie noch nie gemacht.
Mensch, Tupoka, ich weiß nicht, warum das mit dir so rasend schnell geht, aber wir sind jetzt schon bei entweder oder. Basilikum?
Ja.
Knoblauch?
Nein.
Interessant. Fenchel?
Oh, nein.
Ist nicht schlimm, du hast ein schlechtes Gewissen, weil du jetzt schon 2-mal Nein gesagt hast.
Ja, nee, ja, es geht.
Kümmel.
Kümmel kommt drauf an.
Ja, finde ich auch.
Jein.
Pilze.
Ja.
Lakritz.
Ja.
Kapern.
Ja.
Innereien.
Nein.
Koriander.
Ja, 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 ja.
Aal.
Oh, nein.
Oliven.
Ja.
Rote Beete.
Ja.
Gorgonzola.
Ja.
Rosenkohl.
Ja.
Okay. Ich muss einmal kurz dann doch. Knoblauch, nein.
Naja.
Ist natürlich schwierig, ne?
Weil schmeckt super. Der Geruch,
verträgst ich kann du nicht so den gut Geruch.
Ja.
Ach, der Geruch ist.
Seit
es.
Meiner zweiten Schwangerschaft kann ich Zwiebelgeruch und Knoblauchgeruch nicht so gut ab. Aber ich weiß, dass es eigentlich lecker schmeckt. Das ist schwierig.
Viele Leute vertragen Knoblauch gar nicht, ja. Ohne es zu wissen im Übrigen, ne? Was auch irgendwie.
Ah, ja.
Weil es sehr scharf ist, ja, dann doch sehr intensiv.
Ja.
Aber das ist es nicht. Es ist der Geruch. Hm. Feta oder Mozzarella?
Feta.
Mehr Salz oder mehr Pfeffer?
Salz.
Salz, mal. Also. Rucola oder Feldsalat?
Feldsalat.
Sushi oder Fondue?
Oh, das ist gemein. Na gut, Fondue.
Mango oder Grapefruit?
Mango.
Junger oder alter Käse?
Ah, junger Käse.
Frühstück im Bett oder Picknick im Park?
Frühstück im Bett all the way.
Wirklich?
Auf jeden Fall.
Weil die meisten Menschen sagen, es klingt gut, aber es ist so unpraktisch.
Das stimmt, das ist es. Das ist es.
Aber du hältst dran fest, okay, du hältst dran fest. Fischbrötchen oder Hotdog?
Beides nicht.
Beides nicht? Rührei oder Spiegelei?
Rührei.
Bist du ein Eierköpfer oder ein Eierpuller?
Pulen.
Puller. Hm. Rinn.
Rinn, ja.
Gerade noch so.
Eierpullerin. Puh,
haben wir nicht. Butter oder nichts?
Gerne Butter.
Kirschen oder Himbeeren?
Himbeeren, Himbeeren. Oder Kirschen, ist beides geil. Gut. Beides.
Ich will alles.
Ja.
Gut, dann jetzt noch der Rausschmeißer, die Thüringer Klöße oder was war's? Du wolltest
ja,
mit irgendwas
ich
raus.
Ich weiß auch nicht. In der Vorbereitung habe ich gedacht, davon erzähle ich dann. Es ist vielleicht gar nicht so ein Highlight, aber ich weiß, also als ich mit meiner Oma war ich auch oft verreist, meinen Großeltern. Und zwar in einer wir kommen aus Thüringen, also meine Mutter und meine Großeltern kommen aus Thüringen, obwohl wir in Leipzig dann gelebt haben. Und da gibt es einen kleinen Ort, der heißt Schöndorf, da haben wir immer Ferien gemacht. Und dann fand ich Wandern ziemlich blöd. Und wir wollten, aber die wollten natürlich immer wandern gehen. Und dann hieß es immer, wir gehen in Esbach essen. Das fand ich als Kind total witzig. Es ist gar nicht mehr so witzig, aber als Kind fand ich das ganz toll, dass es in Esbach dann Essen gibt. Und dann sind wir da hingewandert. Und dann gab es dort in so einem Restaurant immer Thüringer Klöße und als Nachtisch halbgefrorenes mit Baiser.
Halbgefrorenes was?
Na, das ist so wie Eis, aber wie nennt man denn? Es hieß dann halbgefroren. Es ist so wie.
Hatte das so eine styroporartige Konsistenz?
Ja. Mhm. Sehr lecker, sehr geil. Und damit habe ich gedacht, damit steige ich ein in diesem Podcast.
Also jetzt steigen wir damit aus. Weil es passt auch ganz gut, denn für was für ein Dessert würdest du dich entscheiden, wenn dir wirklich alles offen steht nach einem Essen und sogar noch ein bisschen Platz in deinem Magen ist? Und zum Schluss das Dessert.
Apple Crumble mit Vanilleeis. Ja, das kann ich übrigens sehr, sehr gut.
Damit kommst
also
du
das,
jetzt?
Ja, dafür bin ich berüchtigt und sehr gute Cookies backen kann ich sehr gut.
Vielen Dank, dass du hier warst.
Danke, dass ich da sein durfte.
Toast dabei ist eine Studio Bummens Produktion. Ausführende Produzentin Wiebke Holtermann. Ton und Schnitt Henk Heuer. Musik Jakob Ilja. Neue Folgen hören Sie jeden Samstagmorgen. Überall da, wo es Podcasts gibt.
Kennt ihr schon das Lederhosenkartell? Unsere Hörempfehlung zum Oktoberfest. Ein einmaliges Hörerlebnis findet die Taz. Wie Goodfellas, nur über Wiesen statt Mafia, sagt der Fokus. Und die Süddeutsche schreibt, ein wilder, fabelhafter Rikscha-Ride, der jedem selbst überlässt, ob er die Wiesen ein bisschen mehr oder weniger hassen will. Hier ist der Trailer.
Ich bin Alexander Gutsfeld, hauptberuflich Journalist, nebenberuflich Rikscha-Fahrer. In diesem Podcast nehme ich euch mit auf das Oktoberfest. Und in meine Rikscha.
It's Oktoberfest. It's the price, sorry.
There's Deutschland and there's
buy it. Buy it, it's better.
Es geht um den Aufstieg der Münchner Schickeria.
Ich scheiß dich sowas von zu mit meinem Geld, dass du keine ruhige Minute mehr hast.
Und wie ein Mann namens Gerd Käfer die Wiesen vom stinknormalen Volksfest zum exklusiven Promi-Treff gemacht hat.
Eine Carpaccio-Roulade aus Kalb, das Feinste, was Sie im Moment kriegen können, wird mit Senfbutter überbacken.
Katy Perry im Dirndl.
Es geht ums Hart, dem After-Wiesen-Club, der im April 2019 von 160 Sondereinsatzkräften der Polizei gestürmt wurde.
Da, wo der Alkohol rübergeflossen ist, da ist auch meine Drogen rübergeflossen.
Es geht um Sexarbeiterinnen. Und um Koksdealer, die auf der Wiesn das Geschäft des Jahres machen.
Alexander, when we get back, me and you, should we go sniff some cocaine?
Es geht um kriminelle Polizisten.
Waren die bisher größten internen Ermittlungen, die in der Geschichte der Bundesrepublik in diesem Umfang gegen Polizeibeamte geführt wurden.
Und es geht natürlich ums Bier.
So, und jetzt nehmen wir alle unsere Krüge in die Hand.
Und wie ein Mann dem Münchner Bieradel den Kampf ansagt.
Wir trinken auf das persönliche Wohl unseres bayerischen Ministerpräsidenten und seiner lieben Frau Karin, auf unsere herrliche bayerische Heimat und unsere geliebte Vaterstadt München. Prost benannt!
Das ist das Lederhosenkartell. Ein Podcast für alle, die die Wiesn lieben, die sie hassen oder selbst noch nie da waren. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
Das ist wie eine Liebe. Kennst du Schmetterlinge im Bauch? 1000 Schmetterlinge. Nicht 1000 Moskek, 1000 Schmetterlinge.
Dieser Podcast wurde präsentiert von DM Bio.